Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute geht's ums Grillen und Kochen beim Camping.
Ja, und da haben wir heute wieder einen Gast bei uns und zwar den Matthias von Kardak-Domatic. Er ist Account Manager und wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass insbesondere Halil und ich sehr, sehr lange schon mit früher Kardak-Grills, heute Kardak-Domatic-Grills unterwegs sind. Und deswegen haben wir halt auch einen ganz engen Draht auch zur Firma und können uns da immer Rat einholen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir heute mal so einen kleinen Rundumschlag zu dem Thema, wo wir eben über Zubehör sprechen für Gasgrills, über Gasverbrauch auch. Was haben wir noch alles auf der Liste? Über Grillen bei Kälte, was uns jetzt nämlich auch dann bei der Hinreise betroffen hat. Und vielleicht, wenn wir noch dazu kommen, auch so ein bisschen schauen auf Reinigung, wo darf ich überhaupt grillen und so ein paar Randthemen. Matthias, möchtest du dich einmal noch kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du genau bei Kardak-Domatic? Ich habe schon gesagt Account Manager, aber vielleicht sagst du noch mal, was es genau ist.
Ja, genau, sehr gerne. Also hallo in die Hunde und nach draußen an die Hörer. Ich bin der Matthias und ich bin seit circa einem Jahr tätig für Kardak-Domatic. Nennt sich Account Manager und das ist quasi, dass ich die Händler draußen vor Ort besuche, eng mit dem zusammenarbeite, über die Sortimente spreche, was ist alt, was ist neu, Schulungen gebe. Einfach quasi gemeinsam das Geschäft betreiben quasi.
Also du bist voll drin im Produktportfolio und kannst uns dann zu allen Sachen, die es gerade so bei euch gibt, auch was erzählen.
Ich denke schon. Schön. Ich denke schon.
Wollen wir mal mit dem Zubehör einsteigen? Das Thema Grillen hatten wir ja schon das ein oder andere Mal im Podcast, Kochen noch nicht so oft. Und wir wollen heute vor allem so ein bisschen die Sachen drumherum aus dir raussaugen an Wissen. Und ich würde mal im Zubehör anfangen. Es gibt ja unheimlich viel für alle möglichen Grills. Es gibt Woks, es gibt Pizzasteine, es gibt Gusseisenplatten. Welches Zubehör ist denn aus deiner Erfahrung das, was viele Leute nutzen, was auch gut funktioniert mit den Grills und was sind vielleicht auch Sachen, wo du sagst, ich verstehe gar nicht, warum nicht mehr Menschen dieses Zubehör nutzen?
Ja, gerne. Also aus der eigenen Erfahrung und allein durch die enorm vielen Gespräche auf Messen, gehört auch zu meinem Job, habe ich gar nicht mit erwähnt, dass wir auf Messen ausstellen und helfen. Und da kriegt man halt wahnsinnig viele Rückmeldungen von den Nutzern. Und weit vorne im Zubehör ist einfach die Paella-Pfanne.
Oh ja.
Oh ja. Das geht von über, dass die Leute sagen, wir haben mit verschiedensten Zubehörteilen angefangen, aber wir sind tatsächlich bei der Paella-Pfanne vollumfänglich hängen geblieben, weil wir darin nahezu alles machen können. Anbraten, von selbst von Fleisch, Würstchen, Spiegelei sowieso. Sie ist so vielseitig und auch mal eine größere Menge darin möglich, wenn man eigentlich nur für sich allein oder zu zweit was zubereitet und dann mal Besuch hat, wenn ich es mal und für weiteren was mitzubereiten möchte, ist sie einfach wahnsinnig flexibel. Und das quasi, manche reisen mit verschiedenen Modellen, einmal mit dem Grill und einmal mit dem Kocher. Die ist dann halt auch für beides gut zu verwenden. Und das spricht über viele Jahre hinweg einfach für eine Paella-Pfanne als Hauptzubehörteil, weil die so flexibel ist. Genau. Was Leute gar nicht so viel nutzen, also quasi was so verkannt wird, ist echt eine gute Frage. Brauche ich noch einen Moment zu überlegen. Komischerweise, eigentlich, was noch später vielleicht noch dazukommen, ist wirklich die speziellen Reinigungsbürsten. Mhm. Also so ein Reizthema, die Sachen sauber kriegen und so weiter. Ja. Tatsächlich, klar werden die auch viel genommen, aber im Verhältnis eher geringer, obwohl sie wirklich gute Arbeit leistet, weil sie einfach die Beschichtung nicht beschädigt, die Borsten nicht verschmelzen, sage ich mal, sowas zum Beispiel. Das und ja, ist einfach, oh, noch was.
Okay, erst du, dann noch ich habe dann später auch noch Fragen, aber da kommen wir dann beim Thema Reinigung, glaube ich, nochmal dazu.
Genau, muss ich noch ergänzen, Zubehör auf jeden Fall unter Wert geschlagen sind die Reinigung, die Waschschüsseln, gerade von Kardec, die Soft Soaks. Und wenn die Leute mit einem größeren Grill unterwegs sind, 40 Zentimeter oder 50 Zentimeter sogar, ist das ein Wahnsinnsproblemlöser, die Grillplatten und so weiter da drin einzuweichen und so unkompliziert sauber zu bekommen. Das klingt zwar komisch, nochmal so einen Teil mitzuschleppen und überhaupt, aber man kriegt die Platten sonst in kein Waschbecken und so weiter. Und das ist ein schöner Problemlöser. Genau.
Das kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich bestätigen. Also nicht aus ganz eigener, sondern mein Vater, der hat ja mal von uns einen, wie hieß der nochmal, City-Chef geschenkt bekommen. Ja. Mhm. Und der hat ja eine etwas größere Platte. Ja, und da haben wir 40, ihm dann, da haben wir ihm dann hinterher noch die Softsoak dazu gepackt, weil eben genau das Thema war, auch zu Hause im Spülbecken, dass sie da nicht so gut reinpasst und dass natürlich, wenn man dann mit so größeren Platten hantiert, auch die Spülbecken mal zerkratzen können oder so. Der nutzt die sehr gerne. Wir haben für unseren Safari-Chef, da brauchen wir die eigentlich nicht. Wir haben die zwar, die ist aber sehr gut zum Einweichen. Also wenn der stark verschmutzt ist, gar nicht unbedingt, um die Platten dann darin zu reinigen und abzuwaschen oder so, sondern wirklich um die, ich glaube, dafür ist die auch ursprünglich konzipiert worden, ne, dass man die über Nacht die Sachen drin lassen kann. Genau. Wir haben es früher immer ins feuchte Gras gelegt zum Einweichen.
Der Klassiker, genau. Aber je nach Region kann feuchtes Gras auch selten werden.
Ja, oder also gibt ja auch dann Tiere, die, also einschließlich dem eigenen Hund, der dann da gerne mal dran geht und sich der Reste habhaft macht. Deswegen ist schon tatsächlich ganz praktisch, ja.
Also für alle wie mich, die jetzt nicht so fit sind im Kardec Dometic Produktportfolio, die Softsoaks, das sind quasi Kunststoffschüsseln oder Kunststoffbehälter, die vermutlich ein bisschen größer sind als das entsprechende Grillrost.
Ja, genau.
Also so würde ich es mir jetzt zusammenleiten und dann kann ich das da reinlegen, Flüssigkeit dazu, vielleicht ein bisschen Spülmittel, damit es halt einfach schön einweichen kann und sich die Sachen durchs Wasser dann über Nacht lösen.
Absolut, genau richtig. Okay. Es ist Silikonmaterial, sieht aus wie eine Kuchenform. Tatsächlich heißt es wohl, dass es Leute gibt, die darin auch einen Kuchen zubereitet haben.
Okay.
Muss ich unbedingt selbst mal probieren.
Sind die Lebensmittel echt?
Ja, und meine Silikon ist ja dann auch üblicher geworden, das für sowas zu verwenden.
Okay.
Aber das ist jetzt nicht offiziell.
Nee.
Auf jeden Fall, Hauptaugenmerk liegt darauf, eure Grillplatten darin einzuweichen. Mhm. Genau.
Persönlicher Tipp, Natron, Spüli und heißes Wasser funktioniert super.
Genau. Natron bin ich großer Fan, haben wir auch im Haushalt. Der große Allzweck.
Sollte man immer dabei haben, auch zum Obstwaschen. Genau. Ja, dann gibt's ja noch einige andere Zubehörteile, also bei euch, die speziell dann für eure Grills entwickelt wurden, wie zum Beispiel Pizzasteine, dann verschiedene Grillplatten, die wir auch schon, glaube ich, an anderer Stelle vorgestellt haben. Also die sogenannte Plancha, die ist glatt. Das ist dann eher so zum Braten. Dann gibt's eine richtige, ich nenne es immer geriffelte Grillplatte oder Grillrost sozusagen.
Nennen wir sie auch so, ne? Grillrost, genau, und geribbelte, genau.
Was habt denn noch alles für Aufsätze, sage ich mal?
Recht neu dazu sind für die Kochermodelle, die ja diese eckigen Grillplatten haben, gibt es einen Deckel dafür, der halt dafür sorgt, dass einfach Gas gespart wird, die Sachen besser gar werden. Außerordentlich beliebt, dann hast du schon eigentlich die wichtigsten Sachen als Aufsätze genannt.
Dann für Kaffee und Topfaufsätze, also Kaffeekocher und Topfaufsätze.
Genau, so ein Kaffeepotständer quasi, so eine Platte, die halt die Topfständer verkleinert. Genau, jetzt neu für 26 kommt tatsächlich ein Topfset auf den Markt.
Ah, okay.
Genau, kann ich vielleicht später noch was dazu sagen. Ansonsten auch unsere eigenen Perkulatoren-Modelle kommen raus. Genau.
Also du weißt ja dann, wer die dann gerne mal testen würde. Wir kriegen jetzt dieses Jahr auch, ich weiß gar nicht, ob ich schon sagen darf, wie das Modell heißt, aber ich sag schon mal, es gibt ein neues Kocher Modell.
Wagen.
Ist schon offiziell, ne?
Ja, klar.
Der Van Cook, der soll dann, wenn wir wieder zurück sind, Ende Mai bei uns ankommen zum Testen. Mhm. Das ist so ein kleiner Kocher, ähnlich wie der One Cook, den wir letztes Jahr vorgestellt haben, also ein sehr kompaktes Modell. Aber genau das, was ich letztes Jahr am One Cook vermisst habe, auch also mit Kartuschen betreibbar und nicht nur mit einer Gasflasche. Und das ist halt für Vanlife dann oder für das, was wir halt auch im Bus dann brauchen, perfekt. Und deswegen haben wir uns da ganz selbstlos angeboten, den dann auch mal bei uns vorzustellen.
Ja, kann ich. Ich bin auch gespannt aufs Verwenden. An sich, was man so gesehen hat, was wir so gesehen haben, sehr vielversprechend. Und es ist schwer, ihn zu beschreiben, weil an sich ist es ein Kocher-Grill.
Ja.
Ja, wirklich mit Fettpfanne und Grillrost, Grillplatte, Topfständer. Und so weiter, ja.
Das war ja auch das, was uns letztendlich schon ganz zu Beginn unserer Camper-Karriere zum Safari-Chef gebracht hat, dieses Modulare, dass man auf so einem ganz kompakten Raum so viele Einsatzmöglichkeiten hat. Natürlich für eine begrenzte Personenzahl bei diesen kleinen Geräten, ne? Das ist ja völlig klar. Mhm. Ja. Aber wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile das vierte Safari-Chef-Modell. Mhm. Und haben den halt immer dabei. Und ja, das finde ich halt das Schöne. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt auch mal eine Folge, wo wir wirklich sehr stark aufs Zubehör eingehen, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, wenn man entweder ein kompaktes Gerät sucht oder wenn man auch sagt, ich bin mit der Familie unterwegs, dann hat man ja auch die größeren Modelle. Und alle Modelle haben im Grunde mehr oder weniger dann ja auch dieselben Möglichkeiten, die nochmal so ein bisschen zu pimpen. Ja. Jetzt würde mich aber noch interessieren, es gibt ja auch bestimmte Zubehörteile, die jetzt nicht von euch angeboten werden, aber die man eben auch auf Gasgrills prinzipiell nutzen kann. Zum Beispiel diverses Zubehör aus Gusseisen, also Gusseisenplatten oder auch Gusseisentöpfe oder diese Dutch Ovens oder so solche Geschichten, die ja auch in unserer Community sehr beliebt sind, wenn es eben jetzt bei den Leuten nicht so auf jedes Gramm ankommt. Wie würdest du das einschätzen, so bei euren Grillmodellen, wie gut funktionieren diese, ja, ich sage jetzt mal Gusseisenzubehörteile bei euch?
Ich sag mal, hauptsächlich haben wir unsere Modelle von der Gasleistung, von der Brennerleistung genug Leistung, um sowas auch zu erhitzen. Mhm. Ich sag mal, andersrum sind ja unsere, also es geht darum, was wird der Nutzer quasi wirklich erreichen, gerade über, ob es um ihn sein Grillerlebnis geht, sage ich mal, eben halt auf diesen Materialien zuzubereiten. Weil an sich hat sich gezeigt, dass das Grillergebnis rund um das Fleisch und Wurst rein vom Geschmack eigentlich kaum auseinanderzuhalten sind.
Also zwischen den keramikbeschichteten.
Genau. Es geht viel um das Grillerlebnis, was man halt auf dem Kocher natürlich nicht so hat, wenn die Platten dann und das Fett spritzt nicht so und so weiter. Mhm. Das ist halt komplett was anderes. Aber wenn man da über diesen Erlebnisschatten springen kann, hat man vom Grillerlebnis voll leckere Ergebnisse. 100%ig. Ne? Und weil es einfach bei uns darum geht, den Mix zu finden, das Grillergebnis, aber mit leichten Materialien. Eben halt nicht mit diesem schweren Guss. Genau.
Ja, das ist bei den meisten Leuten einfach ein Thema. Dass man eben nicht da die riesigen Gusseisentöpfe mitschleppen kann. Also selbst wir haben viel Zuladung, aber wir haben jetzt auch nicht unsere Gusseisensachen unterwegs dabei, weil das dann auch, ich weiß auch nicht, in diesem auch etwas engen Rahmen mit dem Handling manchmal dann so ein bisschen doof ist.
Die haben halt den entscheidenden Vorteil, dass sie natürlich sehr gut Hitze speichern. Ne, das ist cool, weil du hast halt super viel Material. Damit kannst du eben auch mit einem, ich meine, ne, du kannst halt irgendwie einen 800 Watt Kocher haben und dann kriegst du alles super schnell heiß. Aber eure Geräte sind ja gerade die kleineren. Die haben halt nicht diese riesen Power. Woher auch? Weil das muss ja irgendwo herkommen. Und da ist natürlich aus meiner Sicht, also ich weiß nicht, ob viele Menschen das nutzen, wäre Gusseisen eigentlich cool, weil lässt einfach länger draufstehen und dann wird's halt richtig, richtig schön viel Hitze und packst dann ein paar Würstchen oder ein Stück Fleisch rein oder was auch immer und es kühlt nicht so schnell aus. Auf der anderen Seite aber, das habt ihr gerade schon gesagt, hast du halt ein Gewichtsthema, ne? So eine gusseiserne Pfanne, so ein Dutch Oven, der wiegt halt, also dann teilweise das doppelte, dreifache von so einem Kocher, der da drunter steht. Das ist vielleicht ein Widerspruch, aber vielleicht auch eigentlich eine ganz praktische Chance, weil man muss ja auch nicht immer das gusseiserne Besteck dabei haben. Aber ich werde das jetzt tatsächlich auch mal probieren, wenn ich jetzt unterwegs bin, ganz bewusst eine gusseiserne Pfanne und einen Dutch Oven mitzunehmen, um auch mal das auszuprobieren, wie gut das funktioniert. Ich glaube, das kann spannend sein, auch wenn es ein bisschen an dem vorbeigeht, was ihr eigentlich versucht, nämlich kleine, kompakte, leichte Modelle quasi anzubieten.
Ja. Ich denke, es hat auch viel mit dem, sag mal, Lebensgefühl oder so zu tun. Dann, wenn man es unbedingt dieses Erlebnis haben will, dann ist einem dieses Gewicht und die anderen Umstände halt auch egal. Dann möchte man sein Essen einfach so zuzubereiten. Mhm. Das hat ja, finde ich, halt auch enorme Gemütlichkeit, so ein Ding einfach ins Feuer zu stellen oder sitzt man drumherum und wartet, bis es halt fertig ist und solche Sachen. Das kann halt ein Gaskocher dieses Art Erlebnis nicht bieten.
Klar. Ne? Aber das, wie du schon sagst, das ist ein Erlebnisthema. Ich war ja auch früher großer Verfechter des Holzkohlegrills und ein Gasgrill kommt mir nicht in die nach Hause. Und dann habe ich das beim Kumpel das erste Mal gesehen. Das ist, keine Ahnung, 20, 25 Jahre jetzt her. Und fand das dann aber total cool, weil du kannst ja, also ich meine, das müssen wir, glaube ich, heute niemand mehr erzählen, aber im Gegensatz zu Holzkohle machst du den Gasgrill halt wieder an, wenn du nochmal Hunger kriegst und dann ist der halt auch relativ schnell wieder warm. Und das war für mich damals der Punkt, wo ich gesagt habe, scheiß auf dieses Erlebnis, Entschuldigung für das Wort, aber ne, also egal mit diesem Erlebnis, mit dieser Holzkohle und dem Feuer ne, und so, aber dieser Komfort auch mit einem Gasgrill, einfach schnell Hitze, wenn ich es brauche, schnell nochmal loszulegen, nicht so viel reinigen zu müssen, weil das Grillrost habe ich ja so oder so, das war für mich damals so der große Gamechanger und seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder einen Holzkohlegrill auch nur angefasst oder angeguckt.
Also bei meinem Vater war das ähnlich. Meine Eltern, die sind Griller ihr ganzes Leben lang gewesen und da stand auch immer der Weber Holzkohlegrill auf der Terrasse. Mhm. Nur wir waren dann irgendwann auch einfach zu faul, das mit anheizen und dann warten, bis die Kohle fertig ist. Und wenn du dann mehr Leute da hast, dann musst du wieder Kohle nachlegen, weil es dann nicht mehr reicht. Und seitdem der seinen City-Chef hat, ist er nur noch, also der macht sogar Schnitzel draußen, ne? Also wenn es dann statt früher steht nicht mehr Mama in der Küche, sondern steht Papa auf der Terrasse bei 12 Grad und der ist da total happy mit, weil er halt sagt, ja, ich muss auch nichts mehr entsorgen, ich muss nicht warten, bis die Asche dann abgekühlt ist, um die irgendwie wegzuschmeißen. Und das ist halt auch ein Thema auf den Campingplätzen, dass immer mehr Campingplätze das ja auch generell verbieten, mit Holzkohle zu grillen oder dass man dann halt nur in extra Behälter die Kohlereste und Aschereste entsorgen darf, wenn überhaupt. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall praktisch, es ist anders, das ist klar. Aber ich merke auch keinen Geschmacksunterschied, muss ich ehrlich sagen.
Genau, das meinte ich halt, ne? Das ist dann wirklich so. Und ist halt einfach dieses Erlebnis dann halt, ne? Was sich ändert. Und dafür hat man für andere Zeit wie die Gäste oder
Kann nochmal bequem nachlegen, wenn doch noch ein hungriges Mäulchen zu stopfen ist.
Also es wird auch Leute geben, denen können wir das nicht wegnehmen, ne? Also ich meine, es gibt ja viel Untersuchungen, dass dieses bisschen Holzkohlerauch, was man dann hat, halt nicht wirklich sich groß auf den Geschmack auswirkt. Und ich sehe das auch so. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass der Rotwein im Urlaub viel besser schmeckt als zu Hause.
Ja.
Und demzufolge können wir das natürlich auch ich will das auch niemandem wegnehmen. Ne? Ich meine, wer halt sagt, nee, Holzkohle, da gibt's nichts anderes, völlig fein, dann Grill mit Holzkohle. Das Problem ist eben nur, dass wir jetzt gerade, wenn die Sommer trocken sind, das an vielen Stellen ist leider nicht erlaubt ist. Und dann ist eben auch der Gasgrill eine Alternative. Aber das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wer seine Holzkohle liebt und meint, es schmeckt besser und es ist für ihn so, das ist alles fein, da möchte ich überhaupt mit niemandem diskutieren. Für mich ist das anders gewesen, für mich überwiegt halt eher der Komfort und wenn ich ein Raucharoma will, dann kann ich ja auch noch selbst dann könnte ich ja ein bisschen, selbst mit kleinen Gasgrills, auch mit einer ganz kleinen Smokebox oder sowas arbeiten, auch wenn das gar nicht so vorgesehen ist und jetzt auch nichts ist wie, ne, mit einem richtigen Holzkohle oder Smoker. Aber da könnte ich auch noch ein bisschen spielen, wenn mir das wichtig wäre. Und ich bin tatsächlich seit 20 Jahren wirklich Gasgriller und probiere da viel aus, im Großen, im Kleinen, unterwegs, zu Hause und will nicht wechseln, aber ich möchte auch niemanden wegnehmen, dass er mit Holzkohle grillt, weil das ist völlig in Ordnung, wenn das jemand halt cool findet und toll findet und lecker findet. Und du sagst immer wieder das Erlebnis, ich glaube, das ist der größte Punkt dabei, ne? Dieses mit das Feuer und Rauch und dann noch ein bisschen Bier auf die Würsten, dass es diesen Geruch gibt, das ist natürlich schon geil und das kriegst du mit dem Gasgrill auch nicht so ersetzt, das stimmt.
Ich glaube, die Hardcore-Holzkohlegriller hören sich die Folge sowieso gar nicht an. Deswegen
die haben jetzt schon abgeschaltet.
Genau, die sind schon, die haben schon gesagt, nee, danke. Ich habe noch ein Thema, nee, eigentlich zwei, weil der Sebastian ja gerade die Smokerbox angesprochen hatte. Ich erinnere mich, dass es bei euch vor ein paar Jahren mal eine gab, habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob ihr die noch im Sortiment habt und wenn ja, wie gut die auch angenommen wird, weil das war, ist ja eigentlich so ein totales Nischenprodukt damals schon gewesen.
Ja. Tatsächlich haben wir weiterhin eine Smokerbox im Sortiment, die dann halt so geformt ist, dass es halt eben in so ein City-Chef passt, wie für deine Eltern, die Größe und dann halt größer für den Safari-Chef. Müsste die eigentlich auch passen, glaube ich. Ja, yeah. Also auf jeden Fall gibt es da was. Ich habe sie noch nicht verwendet. Damals zu meinen Holzkohle-Grillzeiten habe ich schöne Erfahrungen mitgemacht. Da hatten wir auch einen richtigen Smoker. Also ich bin da auch leckere Erlebnisse und Erfahrungen damit gemacht mit Holzkohle, keine Frage. Aber das ist wirklich Rand-Nische in dem Bereich.
Okay, genau. Also definitiv kein Must-Have, aber wer da halt Lust drauf hat, könnte sich die auch bei euch holen.
Unbedingt, weil man kann da schön die Geschmäcker mitlenken, auf jeden Fall.
Also ich glaube, ich würde das tatsächlich mal ausprobieren, aber ich habe manchmal nicht so die Geduld, mich dann in so neue Sachen reinzufuchsen. Da ist eher bei uns der Sebastian zuständig für alles, was wo man so ein bisschen mehr Experimentierfreude braucht.
Ja, und gesmokte Sachen sind ja auch häufiger so Low-and-Slow-Sachen, also die du halt einfach auch lange auf der Hitze oder auf der Wärmequelle liegen lässt. Und das kommt ja dann deiner Geduld auch nicht so richtig zugegen.
Genau.
Ich erinnere mich noch an die Geschichte, als wir Pulled Pork gemacht haben unterwegs. Und dann wird das nicht fertig, weil es doch noch mal länger braucht.
Also, Der Sebastian weiß, wenn Nele Hunger hat, hat sie Hunger. Und dann kann man nicht noch eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden warten, bis da irgendwas gesmoked wurde. Aber trotzdem finde ich das halt spannend, dann auch einfach mal so ein bisschen Sachen auszuprobieren. Ein etwas kontroverses Thema bei der Art von Grill, die ihr vertreibt, ist Pizzastein. Da gibt's ja sehr unterschiedliche Erfahrungen und ich habe auch sehr unterschiedliche Erfahrungen tatsächlich damit gemacht. Ich habe es dann irgendwann hinbekommen, mit ein bisschen Übung und Experimentieren, da eine okaye Pizza drauf zu machen. Aber ich finde, da kommt so das Zubehör ein bisschen an seine Grenzen. Also im Verhältnis jetzt zu einem richtigen Pizzaofen, der dann auf, weiß ich nicht, 400 Grad erhitzt. Ne? Da hat man halt ehrlicherweise nicht dieselben Ergebnisse. Wie würdest du das so einschätzen oder habe ich da irgendwas falsch gemacht?
Nee, auf jeden Fall ist es ein Zubehör, was polarisiert, die sich irgendwie entwickelt haben, damit für sich leckere Pizzen zuzubereiten, sind happy. Mhm. Und alle anderen, die vielleicht ein, zwei Mal gescheitert sind, sagen, probiere ich nicht nochmal. Unsere sind bisher gut geworden, aber es ist einfach auch so viel, wie der Teig ist und wie viel Platz habe ich, die Sachen zurechtzuschnippeln und den Teig selbst zu machen oder mache ich sogar eine Tiefkühlpizza oder einen fertigen Teig. Das sind so viele Faktoren, die das dann beeinflussen. Plus hinzu, dass ich finde, dass man diesen Pizza-Slicer, heißt der bei uns, also diese Kelle quasi, um die Pizza runterzunehmen, ist ja auch notwendig. Da habe ich wieder einen Teil mit dabei, was ich mal für eine Pizza brauche unterwegs.
Ja.
Boah, da muss ich schon echt Pizza lieben und Platz haben. Für zu Hause mache ich das schon ganz gerne. So wirklich in einem über Gas das zuzubereiten und nicht nur im Backofen, da über Strom läuft und so. Ist schon ein anderes Genuss. Aber es macht Arbeit und nicht immer, also kein Selbstläufer und nicht immer ein Garant, dass es funktioniert. Das stimmt.
Ich glaube auch einer der größten Fehler, den die meisten Menschen machen, sieht da das Nele-Problem, keine Geduld zu haben.
Na, Moment, ich habe eine sehr gute Pizza hinbekommen dann. Das werde ich gleich nochmal erzählen. Ja, bitte.
Aber einfach nicht genug. Also der muss einfach Hitze speichern und das geht über Zeit. Ja. Das braucht halt einfach lange und viel Wärme. Und das ist schon für viele Menschen, wenn sie mit schwerem Kochgeschirr kochen, schwierig. Ja, eine Pfanne entsprechend lang genug aufzuheizen, damit sie halt die richtige Temperatur hat und so weiter. Und ich glaube, dass daran scheitern viele, sowohl beim Grillen als auch beim Kochen, als auch beim Pizzamachen, dass sie einfach die Geduld nicht mitbringen, weil sie es auch nicht wissen, ist ja auch klar. Aber da kann, glaube ich, kann man mit warten und so Geduld noch viel reißen quasi, weil das einfach Zeit braucht aufzuheizen. Also vielleicht auch das mal, wenn ich in meinem Backofen Pizza mache und ich habe leider auch aktuell einen, der ist schon sehr alt, der wird nicht so richtig mehr heiß, der kriegt noch so 220, 230 Grad hin. Eigentlich nicht so cool für Pizza. Aber wenn ich den halt 20, 30 Minuten laufen lasse, was lang ist und wo man sich auch denkt, oh, die Energie. Aber dann entwickelt er halt auch genügend Hitze mit einem Pizzastein zusammen, dass die Pizza okay wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Trick, den wir hier noch mitgeben können für Pizzabacken.
Ja, und vor allen Dingen, unsere Steine sind ja bis 300 Grad locker zu erhitzen. Und dann, wenn er startklar ist, dann runterdrehen, ne? Auf entweder aus oder nur auf niedrige Temperatur, wenn da die Pizza drauf liegt. Das an sich geht schon. Aber wie gesagt, ist Geduld halt, ne?
Ja, also das muss ich auch zugeben, dass ich den Fehler natürlich die ersten Male auch gemacht habe. Ich habe dann, wie gesagt, ganz okay Ergebnisse erzielt. Da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, den würde ich in den Shownotes einmal verlinken, wer sich dafür interessiert und einen Kardak-Grill hat, der Kardak-Dometic-Grill. So. der kann sich das angucken. Wichtig ist natürlich, dass man einen Deckel hat, logischerweise, weil man dadurch dann auch so ein bisschen die Oberhitze erzeugen kann. Aber es ist ein bisschen eine Herausforderung, dadurch, dass ich ja keine Flamme von oben habe oder von der Seite, dass man dann so den richtigen Moment erwischt zwischen der Teig wird zu durch, aber oben ist es noch nicht ganz knusprig. Also da muss man wirklich dann, wenn man das machen möchte mit seinem Campinggrill, auch die Bereitschaft mitbringen, so für den eigenen Grill ein bisschen damit zu experimentieren, egal ob der jetzt Kardak oder anders heißt. Das wird etwas Übung brauchen.
Ja, genau. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, egal von wem die Pizza dann ist, der Pizzaslicer ist unser Schneidetool, um Pizzen zu schneiden. Das sieht aus wie so ein Kuchen-Tortenheber mit dem Rad zum Drehen dran, zum Schneiden dran. Voll geil. Sehr beliebt.
Ja, den kann man ja auch für zu Hause verwenden dann.
Genau.
Wenn man die Tiefkühlpizza in den Backofen schiebt. Genau. Zum Beispiel. Wenn jetzt jemand gerade zum ersten Mal seinen Kardak-Dometic-Grill gekauft hat und vielleicht jetzt auch nicht die Premium-Varianten. Ihr habt ja von fast jedem Modell eine etwas einfache Variante, wo so Basic-Zubehör dabei ist. Und dann gibt's die etwas höherpreisigen Varianten. Da ist dann eben entsprechend mehr dabei. Aber wenn ich jetzt vielleicht mir ohne Erfahrung gedacht habe, ja, erstmal so die günstigere Variante zu kaufen, was würdest du denn sagen, was sind so zwei, drei Sachen, die man sich auf jeden Fall noch dazu holen sollte, wenn man vielleicht auch noch gar keine Ausrüstung hat?
Also die Erfahrung zeigt, dass manche, die sich einen Kocher suchen und den Kocher dann ohne Zubehör sich entscheiden, weil sie noch nicht das Vertrauen haben, so dass diese Grillplatten auch so funktionieren. Also dass man wirklich drauf in der Wurst machen kann oder erst recht ein Stückchen Fleisch und überhaupt. Sie deswegen erstmal nur rein den nackten Kocher nehmen, um zu kochen. Und dann erst mit der Zeit beim Campen, beim Nachbarn sehen, ach, da lässt sich ja doch drauf grillen. Und sich dann quasi eine Grillplatte dafür halt zusätzlich besorgen. Ne? Also sprich, das ist so oft der Weg von einem Grundmodell ohne weiteren Zubehör, sich dann eine Grillplatte dazu nachzukaufen. Ein anderes Zubehör ist je nach Reisetyp, was auch schnell helfen kann, ist in unsere Schnellkupplung für die Gasanschlüsse. Also sprich, wenn die Leute einfach immer nur kurze Trips beziehungsweise kurze Standzeiten haben und ihren Kram ein- und auspacken, da ist so eine Schnellkupplung, also sprich, dass ich den Schlauch nur anstecken muss und nicht reindrehen muss, ein schönes, günstiges Helferlein.
Kann man die nachrüsten an bestehenden Geräten?
Ja, genau. Schraubst du quasi auf deinen Gasanschluss.
Okay.
Und dann brauchst du den nicht wieder handfest andrehen und so weiter. Dann ist es wirklich nur draufgesteckt und ja. Also ich sag mal, wenn jemand 14 Tage an seinem Platz steht, ist das vielleicht nicht so mega relevant. Aber umso öfters man das auf- und abbaut, anschließt und so weiter, ist das echt ein schönes Zubehör.
Ja, oder und auch ein Sicherheitsthema.
Ein Sicherheitsthema und es gibt ja die auch gewinkelt, sodass halt bei den Kochern, die irgendwo draufstehen, dann der Schlauch nach hinten geführt wird dadurch. Mhm. Hilft den Leuten auch manchmal so auf ihren Tischlein, wo sie sich organisieren. Genau. Aber ganz, ich weiß nicht, ob es unter Zubehör fällt, aber ich finde, wenn man anfängt, darauf zu kochen und zu grillen, ist ein Rezeptbuch speziell zum Kochen und Grillen beim Campingkochen richtig hilfreich. Ja, das hilft dir zu sagen, okay, wenn ich gewohnt bin, auf 4 Platten zu kochen zu Hause, kann halt so ein Rezeptbuch, was halt aufs Grillen ausgelegt ist, echt auch eine schöne Hilfe sein. Dass man da schneller reinkommt und Sachen sich zubereitet, ja, die schnell gelingen dann halt, ne? Und abwechslungsreich sind.
Da haben wir sogar mal eines mit euch zusammen gemacht, aber ich weiß gar nicht, wo man das überhaupt noch bei uns runterladen kann, Sebastian, da müssen wir mal gucken. Das ist schon viele Jahre her, aber das war eigentlich schön. Da haben wir auch von Usern, die selber auch Kadergrills haben, uns Rezepte mit reingenommen. Ihr habt wahrscheinlich, wenn du es so sagst, auch eins im Programm.
Rein zufällig. Rein zufällig kochen und grillen. Ja, also es ist einfach eine wunderbare Hilfe für die Leute, die vielleicht schon Erfahrung haben, finden noch was Neues und erst recht Anfänger, wirklich super.
Nochmal kurz zum Thema Schnellkupplung. Also auch wenn ich da jetzt Werbung für was mache, was ein Produkt dann dafür unnütz macht, was wir in unserem eigenen Shop anbieten. Wir haben nämlich so eine kleine Auf- und Zudrehhilfe für Gasschläuche, um die eben, also für Gasgrills, um die eben handfest zu bekommen, die Überwurfmuttern, weil mich das immer wahnsinnig genervt hat, dass ich das mit der Hand, es ist richtig unangenehm manchmal, diese Schrauben, sage ich einfach, die Überwurfmuttern festzudrehen. Aber die Schnellkupplung hatte ich bei Testgeräten von euch und ich habe nicht gerafft, dass man die auch nachrüsten kann, leider. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Komfortthema dann. Aber wer keine Schnellkupplung möchte, kann auch natürlich unsere Auf- und Zudrehhilfe kaufen. Link in den Shownotes. Werbung Ende.
Gegenwerbung?
Ja.
Gegenwerbung ist, ein Kadag Dometic Schlauch hat diese Schraubhilfe dran.
Oh nein, verdammt.
Das sind die blauen Plastikteile, wo manche nicht wissen, wofür das ist. Und das ist genau dafür, damit
nein,
man
das
nicht
mit den Fingern. Unsere ist natürlich viel besser. Okay, nächstes auch. Thema. Sebastian, du wolltest irgendwas sagen. Du hast schon so nach Luft geschnappt.
Bevor ihr euch jetzt hier mit Werbung sozusagen überbietet, lass doch mal, weil wir gerade bei Gas sind, so ein bisschen auf Gasverbrauch gucken. Das ist ja für viele Menschen auch irgendwie schwer einschätzbar. Sollte ich meinen Grill an eine Gasflasche anschließen? Muss ich eine Kartusche anschließen? Muss ich so ein Multipack nehmen? Wie groß sollte die Kartusche sein? Das ist ja relativ schwer abschätzbar. Gibt's da von dir irgendwie so, also es wird nicht den einen Tipp geben, aber so ein bisschen vielleicht so Pi mal Daumenregeln, wo du sagst, ja, ne, wenn du irgendwie, keine Ahnung, dreimal im Urlaub grillst, dann reicht eben das. Und wenn du halt jeden Tag 3 Mahlzeiten damit machst, dann greif lieber dazu. Also hast du da so ein bisschen Tipps und Gedanken zu?
Gerne auch je nach Gerät, weil die verbrauchen ja auch unterschiedlich, ne? Ihr habt ja wirklich vom ganz kleinen Kocher bis zum großen 5-6 Personen-Grill.
Ja. Also ich finde, nur eine Orientierung ist, wenn man sagt, okay, ich habe einen einflammigen Kocher oder diesen kleinen Safari-Chef, also einen Grill mit einer circa 30 cm Platte für 2 bis 3 Leute quasi, finde ich das mit einer Standard 500 Gramm Gaskartusche. Du einen Wochenendtrip 100% sicher bist mit dem Verbrauch. Weil dreimal, sag ich mal, am Tag irgendwas zubereiten ist locker drin und zwei Wochenenden-Trips von Freitag weg und Sonntag wieder zurück, auch eigentlich noch sehr wahrscheinlich. So als ungefähre Richtung.
Mhm.
Weil die Angaben, die wir machen bezüglich der Verbrauch, des Verbrauches von unseren Geräten, bezieht sich ja auf voll aufgedreht.
Ah, okay.
Na, also sprich, dein Modell, was du nutzt, den Safari-Chef, da sagt man, bei der kleinsten Kartusche, also diese Bajonett-Haarspray-Kartusche, wie sie auch manchmal genannt wird, 227 Gramm, hat man circa fast 2 Stunden Gas unter Volllast.
Mhm.
Und wann habe ich das Gerät unter Volllast eigentlich? Eben wenn ich den Pizzastein erhitze, aber in der Regel für einen Pott Wasser oder so oder Kaffee und alles andere bereite ich eigentlich nicht so lange unter Volllast zu, sodass ich das ungefähr aufs Doppelte, diese Zeitangaben circa aufs Doppelte, wenn ich sogar länger halt ausweiten lasse. Sprich, wenn es circa 2 Stunden sind, locker eigentlich, ja, 4 Stunden. Wir hatten eben dein Modell, was du da hast, auch über ein ganzes Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag auf einer Messe, auf kleinste Flamme brennen. Alle, also 16, 24 Stunden.
Okay. Und er hat auf Kartusche, also auf die kleine Kartusche?
Genau.
Okay.
Ah, Entschuldigung, nee, das war dann die 500 Gramm. Entschuldigung.
Die 500, aber, ja, stimmt, weil ich denke gerade.
Das war ich verkehrt. Ja, ja, das war ich
ja.
Verkehrt. Aber
ja, gut,
an sich
aber trotzdem.
Man, ne, das ist, die Angaben, die es da gibt, sind, ja, eine Orientierung, aber in der Praxis, deswegen eure Frage, hat mir damals so diese Faustregel geholfen. Was nehme ich jetzt mit, wenn ich mit Kind und Frau mal kurz einen Abstecher mache und wenn man sagt, okay, wenn ich das auf eine Woche Urlaub ummünze, dann nehme ich sie jetzt aber noch eine zweite mit und dann bin ich für diese Zeit total gut aufgehoben. Ja.
Und wenn ich mir jetzt mal so zum Beispiel den Carry Chef angucke, das ist ja euer größtes Modell, ne? Und euer leistungsstärkstes.
Genau, 50er.
Was würdest du da sagen? Also 50 Zentimeter Grillplatte, entsprechend auch eine größere Fläche zu beheizen. Den schließt man ja natürlich nicht an eine Kartusche an, außer ihr habt halt,
warum
außer
nicht?
Man hat, ja, also ich würde da immer eine Gasflasche
nehmen. Also
zu Hause
nicht unbedingt,
zu Hause
unterwegs.
Ja.
Ne? Da, wir haben ja da auch diesen Doppelanschluss, ne? Dieses Duo-Powerbank, wo du dann 2 Kartuschen dran packst gleichzeitig. Du musst das nicht so oft wechseln.
Ich glaube, mit 3 habt ihr auch was, ne? Oder gibt es das nicht mehr? Diese 3, wo die 3 Kartuschen eingesetzt werden?
Genau, also es gibt das Duo-Powerbank, wo du die normale Schraubkartuschen reindrehst. Und es gibt das Trio und mittlerweile das Quad-Powerpack für Bajonettkartuschen, wo man schaut, dass man gewichtsmäßig und volumenmäßig ungefähr halt eine kleine 5-Kilo-Flasche ersetzen kann, um da einfach diesen Platz und Gewicht zu sparen.
Mhm.
Genau. Habe ich so jetzt gerade nicht im Kopf. Der große Chef auch ein paar Stunden trotzdem. Das muss ich nochmal nachlesen.
Auch mit den Kartuschen?
Ja, auch mit den Kartuschen.
Können wir ja gleich nochmal den Verbrauch nachliefern.
Genau. Habe ich mir notiert gehabt, wie das riecht, aber jetzt gerade vergessen.
Also ich sehe hier 196 bis 204 Gramm pro Stunde. Das ist allerdings die KI-Information. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wo die herkommen.
Mhm. Ja, dauert einen Moment.
Ich versuche mal die Zeit gerade zu überbrücken. Also ich kenne das Gefühl, quasi den Kartuschen nicht zu vertrauen und lieber eine Gasflasche mitnehmen zu wollen. Das ist zumindest was bei mir im Kopf auch verankert ist. Und ich bin dann auch eher Freund davon, dass ich meinen Grill lieber an eine Gasflasche hänge. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Ne? Klar, Gasflasche, größeres Volumen wird mir nicht so schnell ausgehen, aber eben auch deutlich größeres Gewicht und auch mehr Platzverbrauch. Klar, dann kann ich wieder eine Alugasflasche mitnehmen, die ist leichter, die ist aber auch wieder deutlich teurer. Also ich kenne aber diesen Gedanken, den man in sich hat, und ich bin ehrlicherweise auch Team Gasflasche. Ich war aber bis jetzt auch immer mit größeren Fahrzeugen unterwegs, wo das nicht so eine Rolle gespielt hat, und hatte dann auch oft entweder eine Außengasanschlussdose oder eben eine einfache Möglichkeit, das auch ans Gassystem anzuklemmen. Dann kann das natürlich helfen. Die Kartuschen, also das werde ich jetzt machen, wenn ich jetzt unterwegs bin, werde ich auch mit Kartusche das erste Mal in meinem, nee, das ist nicht das erste Mal im Leben, aber außerhalb eines Festivals das erste Mal sozusagen mit Kartusche unterwegs sein. Da bin ich sehr gespannt, wie gut es funktioniert. Aber ich kenne dieses, also so dieses mulmige Gefühl, oh, und was ist, wenn mir das jetzt in Montenegro ausgeht und dann kriege ich kein Gas, aber das kann ich dann im Nachhinein berichten. Ich glaube, das wird nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht manchmal dann in schlimmen Momenten vorstellt. Verhungern werden wir bestimmt nicht.
Nee, also das davon gehe ich aus. Und ihr habt ja auch keinen Carry-Chef dabei in dem kleinen Auto, sondern ja. Ne, ich glaube, wenn man halt mit so einem Gerät wie Carry-Chef unterwegs ist, der ja doch auch ein anderes Packmaß hat als ein Safari, dann ist man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, nur mit Kartuschen zu grillen und zu kochen. Genau. Und es ist natürlich dann irgendwann auch ein preisliches Thema, weil relativ betrachtet sind die Kartuschen halt auch teurer, als wenn ich jetzt eine 5 oder eine 11 Kilo Gasflasche da dran klöppel. Aber es ist gut zu wissen auf jeden Fall, dass man es könnte. Und jetzt, wo ich in mich gehe, erinnere ich mich auch, dass wir es auch tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal getestet haben mit dem Trio Powerpack oder wie das heißt.
Mhm. Genau.
Da gab es das Vierfach noch nicht. Duo und Trio haben wir getestet schon. Aber tatsächlich auch nicht, bis es dann wirklich auf den letzten Tropfen leer war, sondern wir haben halt mal geguckt, ja, funktioniert das auch von der Leistung her und alles. Das hat gut geklappt. Aber wir haben jetzt nicht da stundenlang rumgekocht, nur um zu sehen, wie lang die dann halten.
Genau. Also ich kann jetzt auch das nachliefern bei einer 500 Gramm Kartusche. Ist man auch bei fast 2 Stunden bei voller Leistung, bei dem großen Carry-Chef.
Okay, cool.
Und von daher ist man da, schätzt man das falsch ein und erst recht, wenn man dann einen Zweierpack nimmt, hält es auch über einiges an Menüs und Kaffees und Rühreier.
Ja, also wir haben ja in Mexiko kochen wir fast nur, wenn wir unterwegs sind, auf einen kleinen Kocher, auf einen ganz billigen, den wir da vor Ort uns geholt haben. Und da kannst du wirklich auch mehrfach Spaghetti kochen und so. Das dauert ein bisschen. Aber Sebastian, ich kann dir die Sorge nehmen, das wird alles klappen.
Gut.
Genau. Genau. Okay.
Dann lass uns mal noch, also das war ein Thema für Nele. Der Winter ist jetzt Gott sei Dank erstmal vorbei, vermutlich.
Ja.
Wenn die Eisheiligen ja vielleicht nochmal kommen, mal gucken. Aber
nicht bei uns.
Nee, nicht in Spanien, wo du jetzt bist. Aber wie ist das denn im Winter bei Grillen? Also es gibt ja so das Thema mit den verschiedenen Gasarten und da sind so die 0 Grad so eine magische Grenze. Wie ist das denn beim Grillen, gerade vielleicht mit Kartusche? Kann ich das ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr oder ist das kein Problem? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, also auf jeden Fall wirkt sich dann die Gesetze der Physik aus, ab einer gewissen Temperatur, dass halt Kartuschen mit der Standardfüllung ist ja Butan, Propan-Mix. Dann, wie du schon sagst, um die 0 Grad macht sich dann der Effekt bemerkbar, dass einfach der Druck nachlässt durch die Außentemperatur, wenn das so abkühlt und quasi die Flamme sich nicht mehr voll entwickelt. Ne? Sprich, wenn man ganz klar weiß, es sind halt kältere Temperaturen, wo ich hinreise für längere Zeit. Also ich muss über mehrere längere Zeit einfach bei Kälte kochen. Brauchen halt dann quasi die Wintermix-Kartuschen, die dann für die kälteren Temperaturen ausgelegt sind. Und dann, ist bis minus 15 Grad eigentlich auch gut möglich. Vor allen Dingen, wenn man noch eine Lösung findet, wie man die Kartusche ein bisschen wärmer hält und die nicht direkt in den Schnee stellt, sage ich mal, wo sie nochmal zusätzlich abkühlt. Genau, das sind so die Punkte.
Ja, das Problem. Das Problem verstärkt sich auch ein bisschen selber. Wir hatten es jetzt, erinnere ich mich gerade, nämlich auf der CMT gerade erlebt, da war es recht kalt und dann hatten wir bei Nele und Halli in den Gaskasten geguckt und dann haben wir gesehen, dass die Gasflasche halt auch komplett außen gefroren war, weil. Also für alle, die jetzt nicht so physikalisch und mit dem Gas bewandelt sind, in den Kartuschen oder den Flaschen ist Gas in Flüssigform drin und das muss, damit wir es verbrennen können, erst gasförmig werden. Und das tut es eben, wenn wir jetzt Butan und Propan als Gase haben, ein reines Butan eben ab 0 Grad nicht mehr. Das wird einfach nicht mehr gasförmig. Es verdampft also nicht mehr. Und wenn es aber verdampft, dann kühlt es sozusagen seine Umgebung auch ab. Und das sorgt dann so ein bisschen für eine Selbstverstärkung. Und deswegen war gerade quasi auch die Empfehlung von Matthias, wenn ich dann also meine Flasche oder auch meine Kartusche vorher im Warmen lagere, dann kann ich quasi dieser Anfangsunterkühlung ein bisschen gegensteuern. Und ich habe ja auch den Vorteil, gerade bei einem Kartuschenkocher, wenn die Kartusche dann vielleicht jetzt nicht über der Flamme, aber quasi in der Nähe ist, dass die auch ein bisschen Wärme dann mit abkriegt und dann der Effekt nicht so schlimm ist. Ich will nicht dazu raten, die Kartusche dann an die Flamme zu halten.
Mit dem Feuerzeug aufwärmen.
Aber die sind ja, ne, die sind ja dann doch in der Nähe und kriegen natürlich so ein bisschen Umgebungswärme auch mit ab. Aber das vielleicht noch zur Physik, was da so passiert und warum das passiert. Also je mehr Propan ich dann dabei habe, desto unempfindlicher bin ich sozusagen gegen Kälte. Auch das hat seine Grenzen. Aber ich denke, die wenigsten von uns werden dann bei unter 15 Grad draußen noch grillen oder kochen. Ja, und wenn doch, müsst ihr dann halt gucken, dass ihr den Kram halt vorher entsprechend aufwärmt und dann, dass das auch warm genug bleibt, damit es halt weiter funktioniert.
Und habt ihr im Sortiment auch solche Winterkartuschen oder gibt es die nur bei speziellen Outdoor-Ausrüstern zum Beispiel?
Wir haben eine 70-30-Mischung.
Also 70 Propan, schon, 30 Butan. Mhm.
Genau, was das schon ein bisschen flexibler macht. Ich glaube, 20-80 ist dann eher sehr üblich. Aber speziell für den Winter haben wir nichts, nein.
Okay.
Genau.
Also dann, ich sage jetzt mal, wenn man so bei etwas kühleren Frühlingstemperaturen vielleicht unterwegs ist, kann man die nehmen. Aber wenn man jetzt richtig irgendwie in die Berge geht im Winter, dann sollte man vielleicht beim Outdoor-Ausrüster sich einmal umgucken.
Ich denke, da landet man kurz und lang bei einem Benzinkocher. Die sind dann halt nochmal anders dafür ausgelegt. Ja, genau.
Okay, dann haben wir, ja, oder gibt es noch zum Thema Winter? Gas, irgendwas, was ich noch vergessen hatte zu fragen oder was ihr noch wichtig findet? Nee,
alles gut. Sebastian hat es nochmal super erklärt, wie es sich mit dem Gas verhält. Alles gut, ja.
Dann würde ich gerne zur Reinigung kommen, weil das ja auch immer ein Thema ist, was ich viel in Facebook-Gruppen zum Beispiel, also früher beobachtet habe, jetzt nicht mehr, weil ich da nicht mehr bin, weil mich das genervt hat irgendwann. Da gab es ja immer wieder auch die Diskussionen, gerade bei den Kardak-Grills, dass sie angeblich schwer zu reinigen seien. Ich muss dazu sagen, ich habe da persönlich andere Erfahrungen gemacht. Ich finde das nicht. Früher mit den, als wir das erste Safari-Chef-Modell hatten, da waren die Platten noch nicht so beschichtet, wie die das heute sind. Ja, da war das halt dann mal ein bisschen krustig, aber das ist ja auf dem Grillrost auch. Der ist ja auch nicht immer blitzblank. Das bringt ja auch ein gewisses dann vielleicht Geschmackserlebnis mit sich. In Mexiko reinigt man das dann einfach mit einer Zwiebel. Also ich bin da nicht so empfindlich, wenn da mal noch irgendwie ein paar Reste sind, weil es wird ja wieder heiß gemacht.
Genau.
Aber wir haben auch einen Artikel dazu, wo ich das mal beschrieben habe, wie wir das machen mit der Reinigung. Aber vielleicht mal so für die Leute, die da etwas höhere Standards haben, was die Sauberkeit ihrer Grillroste und Grillplatten und Fettwannen und so weiter, was man da noch so alles hat, angeht. Was wären denn da so Tipps von dir als Profi? Wie soll man das machen? Richtig erhitzen, damit alles wegkohlt, oder lieber vielleicht dann nicht so lange warten mit der Reinigung und nach jeder Nutzung irgendwie vernünftig einweichen? Was ist da so deine Herangehensweise?
Also wir gehen mal an den Anfang zurück. Wenn man sich was Neues anschafft, ist es wirklich wichtig, diese Grillplattenroste einzubrennen. Damit eben diese Keramikbeschichtung, das heißt immer aktiviert wird, aber dass die ja wirklich dann funktioniert. Und gerade über die vielen Gespräche auf Messen merken wir, dass eben das nicht gemacht wird. Und wenn es dann heißt, es funktioniert nicht und so weiter, kann man es mit drauf zurückführen. Nicht immer, aber es ist sehr wahrscheinlich.
Es könnte sein, dass auch hier im Raum anwesende Personen nicht die Bedienungsanleitung gelesen haben.
Ich glaube, der Raum kann riesig groß sein und das sind eine Menge, die das nicht lesen, weil also Bedienungsanleitung lesen ist eh nicht so cool. Und bei einem Kocher oder Grill, boah, das ist ja... Deswegen hat man tatsächlich für den Einzelhandel draußen separate Flyer gemacht, die dann rumliegen oder mitgegeben würden, wo das dann direkt beschrieben wird in Kürze, dass man dies genau machen sollte. Genau. Sprich, wenn man es eingebrannt hat, es geht wirklich ganz schnell, 3-4 Minuten auf mittlere Hitze, vorher ein bisschen einpinseln mit Öl und so weiter und dann wieder abkühlen, ein bisschen sauber machen mit warmem Wasser. Und dann kann es eigentlich losgehen. Sprich, deine Ungeduld, die du vielleicht von dir kennst, wenn du Hunger hast, die ist dann bei den Leuten besonders kurz, diese Geduld, wenn es darum geht, den neuen Grill einzuweihen.
Ja,
da hat keiner Bock, vorher das anzulesen oder erst recht davor noch irgendwas einzubrennen. Das ist, obwohl es keine 10 Minuten sind. Also, das ist, kann oft der Grund sein, dass man liest, dass es nicht so gut funktioniert, wie andere wieder rumschreiben. Bezüglich dieses Ausbrennens, also sprich, wenn man fertig ist mit Grillen und die Temperaturen hochdreht, um die Reste anzuprutzeln wieder, würde ich sagen, sind unsere nicht so gut dafür geeignet, weil unsere Grillplatten bestehen aus einem Materialmix, Aluminiumguss. Ja, also der Aluminiumanteil, damit die halt leicht bleiben. Und dadurch sind die in vielleicht bis 250, 40 Grad gut ausgelegt. Weil es darüber hinaus kann es gut passieren, dass die sich verziehen.
Okay, also keine Pyrolyse oder wie das heißt.
Genau, ist damit bei unseren nicht so gut geeignet. Eher ist es so, dass wenn die Platten nach dem Grillen noch warm sind und die Reste dran noch nicht hardcore angebrannt sind, Entschuldigung, dass man die dann eben mit so einer besagten Bürste schon mal abbürstet. Durch die Rillen durch. Und wenn die dann die Reste durch die Öffnung in den Grillrost runterfallen, hat man schon mal eine erste Reinigung. Und dann kann man sagen, okay, ich bin jemand, der nutzt gerne irgendwelche Reinigungsmittel. Da benutze ich so ein spezielles Spray für die Äste. Oder wenn man sagt, ich muss ich nicht haben, ich leg's mir lieber ein, dann weiche ich eben diese Grillplatten in so eine Schale, in so einer Softsoak ein. Und danach kriege ich es eigentlich wunderbar sauber. Mhm. Die Beschichtung ist nicht dafür da, dass es die Sachen nicht anbrennen. Das passiert, kann durch unterschiedliche Dinge halt immer passieren. Es geht nur darum, dass man es leicht reinigen kann, wenn man eben bestimmte Schritte macht und nicht erst nach einer Woche oder so.
Ja, da habe ich jetzt noch 2 Fragen. Die erste Frage ist, erklär uns doch mal kurz den Einbrennvorgang des Rostes. Also wie du es schon gesagt hast, war das richtig. Also das heißt, wir pinseln es mit Öl ein oder reiben es mit Öl ein und dann machen wir es so mittlere Hitze, paar Minuten warm und spülen es ab und dann ist es fertig oder fehlt dann noch ein Schritt? Nee.
Dann kann man es dann wieder immer einölen, also immer mit Öl arbeiten. Mhm. Auch beim Einlagern, wenn man sich Gedanken macht, wie man es am besten einlagert, auch zwischen dem Verwenden immer eine leichte Schicht drauf lassen, das hält das wunderbar. Aber zurückgekommen auf dem Eier, ob das Einbrennen, ja, wie du es gerade gesagt hast, richtig verstanden.
Okay.
Also ein bisschen wie bei Gusseisen dann.
Ja, und da wollte ich jetzt drauf hinaus, und das ist nämlich die zweite Geschichte, ihr weicht es ja dann ein in diesen Softsoakern. Wie ist das denn jetzt? Also in Gusseisen zum Beispiel sollte ich nicht mit Spülmittel zum Beispiel einweichen, weil ich dann die Patina wieder entferne. Wie ist das bei euren Grillrosten? Kann ich die auch mit einem Spülmittel entsprechend einweichen oder nur in Wasser?
Nee, leicht ist. Also normales Spülmittel, nur wenig reinmachen, funktioniert, ja.
Okay, weil das ist nämlich das, was man beim Gusseisen nicht macht, was der Unterschied ist, weil ich sonst da die Patina wieder entferne, die ich mir mühsam aufgebaut habe, vielleicht über Jahre.
Genau. Oder so wie meine Mama, einfach in die Spülmaschine stecken, weil sie keine Lust auf Handreinigung hat. Und dann wundert sie sich, warum das irgendwie nicht so gut funktioniert wie bei mir.
Genau. Nee, bitte so wie beschrieben, Spülmaschine vermeiden. Und dann hat man lange Freude dran.
Also ehrlich gesagt bin ich gerade ziemlich von der Rolle, weil das komplett neu ist für mich, das Thema. Wir haben tausende gefühlt Stunden mit euren Produkten verbracht, aber ich habe noch nie irgendwas eingebrannt, weil mir das gar nicht klar war, dass man das auch bei so Antihaftbeschichtungen machen sollte. Das werde ich jetzt dann bei dem neuen Testgerät auf jeden Fall machen. Kann man das noch nachholen, wenn man es irgendwie so wie ich verpeilt hat, dann ist der Zug abgefahren, wa?
Genau.
Okay.
Und ich weiß nicht, welche Faktoren wirklich eine Rolle spielen, dass man trotzdem das leicht reinigen kann und andere wiederum damit große Probleme haben. Aber ich denke mal, es liegt halt an der Zeit, dass man es gleich macht oder ich weiß nicht.
Ich vermute so ein bisschen, dass es wirklich eine Frage der Standards ist. Also ob man es halt wirklich dann auch nach vielen Gebräuchen noch blitzeblank haben will oder ob man damit leben kann, dass halt ein bisschen in der Fettwanne ein paar Verkrustungen und Flecken sind. Zum Beispiel die Fettwanne ist ja eigentlich so das Hauptthema. Die kann man ja auch nicht richtig einbrennen.
Nee, die wird nicht eingebrannt, genau.
So, und ja, also ich habe damit, wie gesagt, halt kein Thema. Und wenn da noch ein bisschen was zu sehen ist an Resten, weil es ist ja nichts, was irgendwie jetzt unhygienisch wäre im Sinne von Krankheitserreger oder so. Es wird alles wieder heiß gemacht und ja, dann ist es halt nicht wie neu. Ansonsten kann ich es mir eigentlich nicht erklären, weil selbst, also man sieht ja jetzt, ich habe den Fehler gemacht, das nicht einzubrennen und trotzdem kriegen wir die Dinger sauber. Von daher, ja, und wie gesagt, dann halt ein bisschen mit im Zweifel mit Natron arbeiten, wenn es hartnäckige Verkrustungen sind, dann ist es auch ziemlich schnell eigentlich erledigt. Wir haben die Reiniger von euch auch ausprobiert. Wir brauchen die einfach nur nicht. Die sind ja relativ effektiv. Aber wir haben, glaube ich, noch sogar eine volle Kartusche da, weil wir die gar nicht nutzen, weil das reine Einweichen reicht eigentlich in der Regel.
Genau. Weil das muss nicht sein. Ich kenne auch Fälle, wo die einfach das auch dann auf ein nasses Zeitungspapier legen und dass das darüber, also es gibt viele Möglichkeiten, nur man sollte einfach nicht so ewig mit warten.
Ja.
Und
also nicht halt, 20 Mal grillen halt, und dann, genau, und dann sich wundern, dass es nicht mehr weggeht. Okay.
Genau.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Bürsten. Also auch die haben wir, weil wir werden ja immer sehr gut und großzügig von euch ausgestattet, wenn es wieder neue Geräte gibt, dann kriegen wir auch meistens das Zubehör dazu. Es gibt eine oder gab, vor 2 Jahren habe ich die, glaube ich, bekommen, eine mit so Naturborsten, sieht zumindest wie Naturborsten aus, und eine, die ist so länglich geformt, ich meine grau war die, mit relativ harten Plastikborsten. Und ich habe mich da wirklich nie so richtig dran getraut, weil ich immer denke, ja, irgendwie ist es ja doch halt auch eine Beschichtung und kein Eisen, weil mir die sehr hart vorkommen. Aber natürlich habt ihr die ja dafür entwickelt. Kannst du mir mal sagen, wie man mit denen richtig umgeht am besten?
Ja, also ich finde, wenn Hörer innerhalb der Grillmarke, sage ich mal, bleibt mit dem Zubehör, haben sie dadurch halt eigentlich auch eine große Sicherheit, dass die Sachen besonders gut aufeinander abgestimmt sind. Und in dem Fall ist es halt auch so, dass wir halt die Materialien verwenden, die hart genug sind, um die Sachen abzubürsten, aber eben die Beschichtung halt in Ruhe lassen. Ne, sprich, dass man zum Beispiel mit den Naturborsten quasi die nimmt, wenn halt das noch warm ist und die Reste dran kleben von der letzten, dass man damit quasi das anfängt drunter zu bürsten in die Grillöffnung und ja, die andere graue Bürste quasi, die man mit so einem Deckel hat, quasi nach dem Einweichen noch nimmt, wenn halt wirklich dann noch nach dem Einweichen noch Sachen dran kleben. Ne?
Okay.
Genau. Mehr ist es eigentlich nicht. Und die Roste haben eine schöne Führung, dass man da wirklich da gezielt durchgehen kann.
Ja. Gut, also ich dann werde ich mich da nochmal dran wagen, weil die liegen noch bei uns.
Keine Sorge.
Eingelagert, also die mit den Naturborsten, die kommt immer mal wieder zum Einsatz, auch unter anderem für mein Gusseisen, wenn es da ein bisschen hartnäckiger ist, kann man die auch super verwenden. Und sie ist auch sehr gut geeignet, wenn zum Beispiel Kartoffeln etwas hartnäckiger verschmutzt sind, kann man die auch nehmen. Es ist also ein multifunktionales Produkt.
Stimmt. Ich weiß, was du meinst, ja.
Hast du schon probiert?
Tatsächlich. Von den selbst geernteten hier.
Genau.
Tatsächlich. Genau.
Und Topinambur bauen wir ja auch selber an. Und der ist ja noch ekliger zu reinigen als Kartoffeln, wenn die so verkrustet sind. Und da ist sie auch sehr viel im Einsatz.
Aber darf ich kurz was anderes fragen? Wenn du da so unterwegs bist, kennst du Yakon?
Nee, was?
Wenn du da drüben bist. Das ist so eine Mix aus, eine Kartoffelart, wächst in dem im Boden, sensationell lecker, nur mir sind meine Zielinge hier eingegangen. Jetzt habe ich keine Yakons mehr. Die kann man roh essen, die sind süß und die habe ich da auch so sauber gemacht mit der Bürste. Hätte ich jetzt gedacht, dass die
Lavendel so. Aber das sieht aus wie das, was wir in Mexiko als Camote bezeichnen. Das ist so wie so eine Süßkartoffel.
Ja, tatsächlich.
Und die gibt's in ein bisschen heller und in so orange.
Ja, ja, genau. Und man kann sie halt roh essen und mega lecker. Okay.
Ah, nee, dann ist es was anderes. Also das, was ich meine, kann man nicht roh essen. Das ist wirklich eine Süßkartoffel einfach. Die muss man kochen oder braten oder so. Okay, nee, dann das muss ich mal ausprobieren. Okay. Mal gucken, ob ich die finde. Guck mal, haben wir jetzt doch noch über Essen gesprochen. Wie immer, ja. wenn man beim Grillthema landet. Ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich der Einlagerung, weil du es ja auch schon angesprochen hattest. Also du hast gesagt, die Platten am besten ein bisschen einpinseln. Welches Öl sollte ich da nehmen? Wahrscheinlich ein hocherhitzbares irgendwie. Ja. Leinöl.
Zum Beispiel. Mhm. Bin da großer Fan von. Ja, genau.
Okay. Und was ist sonst noch wichtig, wenn ich einen Kardak Dometic Grill einlagern möchte? Oder wahrscheinlich gilt das auch für andere Gasgrills. Was kann man da falsch machen? Was ist wirklich tödlich für so einen Grill?
Genau, also wir haben festgestellt, und es ist einfach auch irgendwo logisch, dass wenn es noch durch irgendwas klamm und feucht weggestellt werden. Mhm. Ne? Also sprich, wenn es eingelagert wird, einfach wirklich gewissenhaft säubern und trocknen und dort überwintern lassen, wo es auch halbwegs gleichmäßige Temperaturen sind, nicht unbedingt im Karawanen und Wohnanhänger draußen stehen lassen. Wirklich gut wegpacken, beziehungsweise von der Verpackung, die hier mit dabei ist, diese Packtasche, vielleicht noch ein bisschen offen lassen, dass ein bisschen Luft zirkulieren kann, dass einfach keine Schimmelbildung entstehen kann. Mhm. Das ist das Wichtigste, einfach die trockene Lagerung. Das ist Grund mit gleichmäßigen Temperaturen in den Räumlichkeiten. Mhm. Genau, das ist so das Wichtigste. Aber wie gesagt, auch mit diesen Platten, mit diesen Einölen, auch in kurzen Abständen, wenn man heute gegrillt hat und nächste Woche wieder, hilft es den Platten einfach, dass die eingeölt bleiben. Ja. Okay. Und für die Einlagerung, mindestens für die Einlagerung, dann das machen. Ja.
Also vielleicht da auch noch als Ergänzung, das muss jetzt keine fette Ölschicht sein. Ne? Man räumt das bisschen Öl ein, wischt das wieder ein bisschen ab, dass das nicht trieft. Also weil man sich vielleicht ja sonst auch die Unterlage oder wo der Grill dann steht, ist ein versaut. Es ist nur, dass da ein ganz, ganz hauchdünner Film drauf ist einfach, damit halt Flugrost und ein bisschen Feuchtigkeit, die in der Luft ist, keine Chance hat. Das ist das Gleiche, was man auch mit Gusseisengeschirr macht. Dass man das auch ganz leicht einölt. Aber das heißt nicht, dass da irgendwie die Öllache drin schwimmen sollte oder drauf sein sollte.
Nee, bitte nicht. Genau. Und dafür haben wir jetzt auch das neue Cooking Spray, Non-Stick Cooking Spray.
Guck mal, nochmal ein Produkt schnell untergebracht zum Ende hin. Sehr gut.
Nee, es ist alles schon da draußen in der Welt. Es ist ja nicht, dass gerade sowas man neu erfindet. Aber es wirkt bei den Leuten einfach, wenn die unabhängig jetzt von Kardak, Dometic, sondern auch andere Marken, wenn die innerhalb ihrer Marke sich bewegen und sagen, das Zubehör nehme ich dafür, dann ist es einfach eine andere Sicherheit zu sagen, okay, das ist dafür gedacht und es funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Ne?
Sehr cool. Ich habe nur noch eine allerletzte Frage. Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
Ich warte mal deine Frage, aber dann gucke ich, ob ich noch eine habe oder ob das die gleiche ist.
Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Abschluss, meine Frage, nämlich wenn ich jetzt ist ja gerade die Zeit, wo die Leute wieder mit ihren Campingfahrzeugen losfahren. Viele haben schon angegrillt, manche grillen jetzt auf der ersten Tour an. Was sollte ich da vor dem ersten Einsatz vielleicht einmal überprüfen an meinem Grill? Unabhängig jetzt von Marke, sondern generell bei Gasgrills.
Also ich schaue auf jeden Fall nach den Gasschläuchen. Ne? Mhm. Also ist da irgendwas passiert, hat hier im Schuppen eine Maus was angeknappert oder so an den Schläuchen, das ist so für mich der erste Bereich, dass ich mir das angucke oder wie ist das Verfallsdatum quasi, ist das schon überschritten, das ist so für mich der erste Schritt und dann mache ich eigentlich wie so einen Probedurchgang, bevor ich den eigentlich wirklich brauche, schmeiße ich alles an, also stell den an quasi um zu schauen, dass alles funktioniert, nicht, dass es mir erst dann auffällt, wenn ich ihn wirklich brauche. Mehr Sachen wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das ist halt.
Also einfach einmal einen kurzen Probelauf machen. Vielleicht nicht unbedingt in geschlossenen Räumen, falls doch irgendwie mal was nicht so funktioniert. Vielleicht lieber draußen, denke ich mal, ne?
Zum Beispiel, danke für den Hinweis, genau. Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Sicherheitspunkt, gerade wegen den Gasschlauchprüfen. Genau. Ja.
Das wäre auch meine Frage gewesen damit.
Siehste, Arbeitsehemann.
Bin ich dann auch happy.
Wollte gerade sagen. Eingespieltes Team. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, Matthias. Wenn ihr, Lieben da draußen, Fragen habt zum Thema Zubehör, vielleicht auch Wartung, Reparatur, also es sind jetzt Punkte, zu denen wir jetzt heute nicht mehr gekommen sind, die hatten wir uns so ein bisschen als optional mit auf die Liste gesetzt, je nach Zeit. Also wenn es da irgendwelche Fragen gibt, wenn irgendwas nicht klappt mit der Reinigung, dann meldet euch gerne unter podcast@camperstyle.de oder über den WhatsApp-Link, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Dann können wir entweder vielleicht Antwort geben oder Matthias als Fachmann hilft uns da nochmal aus. Auf jeden Fall meldet euch gerne, sagt uns auch, wie so eure Erfahrungen mit euren Campinggrills, Gasgrills, Gaskochern sind, was ihr da so mit dabei habt. Da finden wir immer spannend, so ein bisschen drüber zu diskutieren mit euch. Und ansonsten dir, Matthias, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. War super spannend und wie man merkt, habe auch ich wieder eine To-Do mit auf den Weg bekommen. A, Bedienungsanleitung lesen, B, endlich mal richtig mit der eigenen Ausstattung umgehen. Und ja, ich übergebe dann an Sebastian.
Ja, auch von mir vielen Dank, dass du da warst. Für mich war tatsächlich das Spannendste, auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich glaube, für viele Menschen hilfreich ist dieser Tipp nochmal auch ein Rezeptebuch zu haben, was sich mit dem Thema eben intensiv beschäftigt, um einfach auch die Unterschiede mitzunehmen, ne? Weil ja, zu Hause kochen, wenn ich 4 Kochplatten habe und ganz viele Dinge, immer nochmal ein anderer Schnack ist, als unterwegs zu kochen. Auch wenn das viele Menschen vielleicht intuitiv an vielen Stellen hinkriegen, kann man sich da, glaube ich, nochmal viele Dinge mitnehmen und vielleicht viele, naja, schmerzhaft ist das falsche Wort, aber vielleicht frustrierende Momente sparen. Das war für mich tatsächlich ein spannender Punkt. Ansonsten, klar, ich grille viel und mache da hast du mir jetzt nicht viel Neues erzählt, weil wenn man so tief im Thema ist, aber das mit dem Kochbuch, das war für mich nochmal so ein ganz spannendes Thema, was auch bei uns in den Artikeln häufig viel zu kurz kommt. Und ja, dafür vielen Dank, dass du hier warst. Und jetzt übergebe ich an dich für die letzten Worte an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen.
Ja, auf jeden Fall auch vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns so in der Form darüber unterhalten. Und finde ich es auch für mich spannend, mit solchen erfahrenen Menschen da zu sprechen und eigentlich querbeet verteilt in der Welt. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist, Sebastian.
Ich sitze ganz langweilig gerade noch in Deutschland, auch wenn mein Hintergrund, den ich hier in meiner Kamera habe, anders aussieht. Aber aktuell, genau. Aber in der Woche dann unterwegs nach Montenegro.
Ui, sehr schön, genau. Also dank an die Technik, dass es so möglich macht, ne, dass wir so verteilt uns hier treffen und darüber uns unterhalten. Ja, also ich bin dankbar für die Leute da draußen, die Katak seit Jahrzehnten nutzen. Das ist eine Marke von 1948 aus Südafrika, nur mal ganz kurz, ne? Mittlerweile seit 3 Jahren Katak Dometic nutzen. Und weiterhin viel Freude dran und wendet euch an die beiden, wenn ihr weitere Fragen habt. Da seid ihr sehr gut aufgehoben.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.